Guten Morgen, denen, die ich noch nicht guten Morgen gesagt habe. Guten Morgen, Vater, dass du bei uns bist. Danke für alles, was du mir in der Vorbereitung gezeigt hast. Und ich bitte dich jetzt, dass du durch die Reihe gehst und jedem Einzelnen, zu jedem Einzelnen so redest, dass es dich verstehen kann, dass es etwas mitnehmen kann. Du weißt, was jedes braucht. Und ich vertraue dir, dass du für jedes etwas hast heute Morgen. Amen. Ich lese aus Johannes 17, Vers 20 bis 23. Das ist ein bisschen klein, he?
Ja.
Aber jetzt tun wir mal ein bisschen grösser machen, wenn es geht. Hä? Seid ihr dran? Okay, gut. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie allen sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Die paar Sätze aus dem hohepriesterlichen Gebet hat Jesus gesagt und ist anschliessend mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane gegangen. Das ist der Wunsch von Jesus. Ja, wir können sagen, es war sein letzter Wille auf Erden, dass seine Jünger eins sind. Und zwar nicht nur die, die mit ihm unterwegs waren während diesen 3 Jahren, sondern auch alle, die später seine Nachfolger werden. Aber was bedeutet das, eins sein? Hans-Uli hat gesagt, das ist ein bisschen schwieriger Text. Was bedeutet es nicht? Es bedeutet definitiv nicht, dass wir alle gleich sind. Warum ist das aber Jesus so wichtig? Ich denke, er hat in einem gemeinsamen Jahr mit seinen Jüngern gemerkt, dass wir sehr, sehr, sehr gut fähig waren, eine lange Quere zu kommen. Das können wir gut. Und er hat auch gewusst um die Geschichte vom Volk Israel, wie schnell das sie nach Segnungen, nach Bewahrungen, nach Führungen von Gott wieder eigene Wege gegangen. Und vielleicht hat Jesus sogar zurückgedacht, wie die Geschichte mit den Menschen angefangen hat, dann im Garten Gethsemane. Dort hat es nämlich geheißen: Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und was haben sie gemacht, die zwei? Sie sind sich einig geworden und haben von der verbotenen Frucht gegessen. Dabei haben sie aber sich aus der Bindung mit dem Vater verabschiedet. Der Evangelist Markus hat das Wort so übernommen und hat gesagt: Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Aha. Die tun da irgendetwas pfeissen dahin. Er hat also gesagt, eins und eins gibt nicht zwei. Das hat der Markus gesagt. Ja, was gibt denn eins und eins? Eins. Irgendwie im Vorbereiten war mir das nicht wohl gewesen, und ich dachte, wir sind doch zwei verschiedene. Also gibt es eine neue Einheit. Eins und eins gibt 11. Eine neue Einheit. Jetzt könnt ihr das da hier noch aufhängen, als ihr es noch vor dran behaltet, wenn ich es finde. Okay, die Blätter gehen nachher nicht, wie ich will. Sie sind gäng noch verschieden. Sie sehen anders aus. Und trotzdem ist es eine Einheit. Jesus ist es wichtig, dass wir eins sind. Darum sagt er sie alle, darum bittet er sie, alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. Und weiter, so wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Jesus macht auch so eine Gleichung, ja sogar eine doppelte. Er sagt, die Einheit der Jünger, also die von seinen Nachfolgern, soll erstens die gleiche enge Verbindung zum Ausdruck bringen, wie die, die zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist besteht. Das wären die Verse gewesen. Das ist ein riesiger Anspruch, aber auch eine riesige Bitte. Und zweitens sagt er, nur durch die Verbundenheit zwischen dem Nachfolger und Gott, nur diese Verbundenheit gibt Garantie, dass die Verbundenheit untereinander auch klappt. Zum ersten Teil der Gleichung. Die Verbundenheit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Hier kommen wir auf ein tiefes Geheimnis vom christlichen Glauben, nämlich zu der Dreieinigkeit. Wir taufen und wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott begegnet uns in der Bibel als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, aber nur ein Gott, nicht drei Götter. Und wenn wir wieder zu unserem Spiel kommen, da mit der Eis, dann wird er aus dem dann gibt es dann ein 111 wieder raus. Drei verschiedene Eins, eine Einheit. 111. Wem sagt 111 etwas? Was? Ja, bis vor 20 Jahren. Aber wisst ihr was zu diesem Thema? Das 111 könnt ihr heute noch brauchen. Das andere sind 20 Jahre nicht mehr. Nur so weit zum Spass. Gott begegnet uns also in dreifacher Weise. Er begegnet uns als Vater, als Ursprung von allem Leben, als Schöpfer vom Universum, als Gott über uns. Und er begegnet uns auch in seinem Sohn, als Jesus Christus, einem Erlöser, der, der für uns ans Kreuz gegangen ist und für uns am Kreuz gestorben ist. Der, der auferstanden ist. Als unser Herr, als unser Freund, als Gott für uns, als Immanuel. Und er begegnet uns als Heiliger Geist, als Gottes Kraft, die in uns der Glaube weckt, die uns tröstet, uns stärkt, uns auf- und ausrichtet. Gott in uns. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie sind unterschiedlich, so wie die drei Eins. Sie begegnen uns auf verschiedene Art und Weise, aber sie sind eins. Und gerade da drin zeigt sich doch eigentlich, was Liebe ist. Die Liebe, die lebt vom Anderssein. Sie lebt vom Gegenüber. Sie lebt von den Unterschieden. Ein Uni-Professor hat das einmal in seinem Theologendeutsch so erzählt, vielleicht ein bisschen kompliziert, aber doch treffend. Die Liebe Gottes ist die schöpferische Gemeinschaft gegenseitigen Anderssein. Also die Liebe von Gott ist die schöpferische Gemeinschaft vom gegenseitigen Anderssein. Zum Beispiel als Mann und Frau. Anders sein, verschieden, unterschiedlich sein, ist eine wunderbare Voraussetzung für Liebe. Und das ist schon der Grund, dass wir in der Gemeinde so viele verschiedene Typen sind. Gegensätzlich manchmal. Eins sein, wie es Jesus meint, ist eben nicht gleich sein. Das wäre doch ziemlich langweilig, oder? Sondern gerade im Gegenteil. Gerade durch die Unterschiedlichkeit dürfen wir und können wir lernen, was eins sein bedeutet. Die Liebe, die fördert die schöpferische Gemeinschaft. Die schöpferische Gemeinschaft wird gefördert, gerade durch unser Anderssein. Anderssein, wie wir uns Gottesdienste wünschen. Anderssein, wie wir Gott loben, anbeten. Anderssein in unserem Alter. Vom Einkommen, von der Schulbildung, von der Herkunft her, von unserer Glaubensprägung, von unserer Biografie. Und was in der Ehe gilt, gilt auch für die Gemeinde. Wenn wir einander so machen wollen, wie wir selber sind, dann gibt es nur Streit und Kampf und Trennung. Wir aber, wir sollen und dürfen durch unseren gemeinsamen Glauben an Jesus Christus innerhalb der Gemeinde unsere Unterschiede nicht als Bedrohung anschauen, sondern als Bereicherung. Gott hat uns das vorgemacht, und zwar schon mal in seinem Wort. Er hat seine Rettungsbotschaft in so einer mannigfaltigen Weise geschenkt, dass wir nur staunen können. Sie ist so vielfältig, dass es jeder und jede verstehen kann. Und dazu hat er verschiedene Autoren gebraucht. Er hat einen Arzt gebraucht, er hat einen Fischer gebraucht, einen Bauer, einen König, einen Zöllner, dann hat es Priester gehabt, Poeten, einen Hofbeamten. 1500 Jahre lang ist geschrieben worden an diesem Wort. Damit Gott uns seinen Heilsplan konnte offenbaren. 66 Bücher, eine enorme Vielfalt. Vielleicht ein bisschen Bibliothek, oder? 66 Bücher und doch eine wunderbare Einheit. Bibel, Gottes Wort. Es hat einen Zusammenhang, es hat eine rote Linie. Und da drin erklärt uns Gott seine Liebesbotschaft. Und die Botschaft ist nicht verloren gegangen, sondern ist garantiert worden durch seinen Heiligen Geist. Aber warum ist Jesus das so wichtig, dass wir eins sind? Sie alle sollen eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Unser Einssein ist ein Beweis von der Existenz Gottes. Und es ist ein Garant, dass er uns lieb hat als Zweites. Ups, jetzt bin ich zu weit. Oder das liegt am falschen Ort drin, dort das Bild. Das ist unmöglich. Das ist am falschen Ort drin, macht nichts. Vielleicht denkst du jetzt, wenn das so einfach wäre. Wir versuchen doch alles und haben keine oder nur weniger Erfolg. Vielleicht ist es ein kleiner Trost, wenn wir ein paar Kapitel zurückblättern, vom 17. Kapitel auf das 14. Kapitel beim Johannesevangelium. Der sagt nämlich Jesus selber, glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Überzeugen mit Taten. Auf Wort sollen Taten folgen. Und auf Taten manchmal schon Wort. Aber was sind das für Taten? Ich denke, wir kennen viel davon und wir setzen auch viel davon um. Wir beten füreinander, wir ermutigen einander, wir helfen einander. Aber reicht das, um eins zu sein? Reicht das, um verbunden zu sein, untereinander und mit Jesus Christus? Ich habe versucht, eine Stelle zu finden in der Bibel, die zeigt, wie wir gerade bei Unstimmigkeiten umgehen können. Und habe wieder an eine interessante Geschichte im Apostel, in der Apostelgeschichte müssen denken. 15. Kapitel. Ein wunderbares Kapitel, wie man lernen kann, mit Unstimmigkeiten umzugehen. Ich möchte euch ermutigen, das Kapitel wieder mal zu lesen. Für heute nur sehr viel. Der Paulus und der Barnabas waren in Antiochien und haben die dortige Gemeinde unterrichtet. Und da sind ein paar Leute gekommen, und dann lesen wir, da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben war. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Das führte zu beträchtlicher Unruhe in der Gemeinde und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen diesen Leuten und Paulus und Barnabas. Paulus und Barnabas sind nachher mit den Sparnen von der Gemeinde und nach Jerusalem geschickt worden, für der mit den Aposteln und den Ältesten von der Jerusalemer Gemeinde die ganze Sache zu besprechen. Nach einer langen und wahrscheinlich auch ziemlich heftigen emotionalen Diskussion sind sie zu einem Beschluss gekommen und haben den in einem Brief veröffentlicht. Wie sie zum Beschluss gekommen, ist interessant. Wir haben über die Sache beraten und haben dann unter der Führung des Heiligen Geistes einmütig beschlossen. Ich weiß nicht, wie lang und wie intensiv sie miteinander diskutiert haben. Es wird uns auch nicht erklärt. Sie haben um eine Antwort gewungen und gerungen und haben erst dann einen Entscheid getroffen, wo sie untereinander und mit Gott sind einig geworden. Wie ist es mit unserem Einssein untereinander? Was lehrt uns das Wort Gottes, habe ich mich weiter gefragt. Und da bin ich auf Philipper 2, Vers 1 bis 5 getroffen und da habe ich gelesen. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, einen liebevollen Trost, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammenstellt. Steht, tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung muss so sein, wie sie dem Sein in Christus entspricht. Oder ich habe daran gedacht, an das neue Gebot, wo Christus uns gegeben hat. Wie heißt es doch gerade? Liebt einander wie? Merci. Wie kann, wie soll sich das auswirken? Oder dazu noch ein paar Verse. Galater 6. Wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, Brüder, dann müsst ihr als vom Geist bestimmte Menschen ihn sanft und verständnisvoll wieder auf den richtigen Weg bringen. Und achte dabei auf dich selbst, dass du nicht auch in solch eine Falle tappst. Oder Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Die Brüder, deine Schwester zurückgewinnen. Ist das nicht gelebte Liebe? Wir dürfen einander unterstützen. Wir dürfen einander gegenseitig zum Kreuz begleiten. Ich bin sicher, es gibt Zeiten, wo ich Hilfe brauche. Und ich bin sicher, es gibt Zeiten, wo ich Hilfe anbieten kann. Wie aber kann das Einssein gelingen? Und da kommen wir zum zweiten Teil der Gleichung. Der geht nicht mehr so lange wie der erste. Nur durch die Verbundenheit vom Nachfolger mit Gott ist die Garantie, dass das Einssein kann gelingen. Paulus drückt das so aus: Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Ich in ihnen, sagt Jesus über die Einheit von seinen Nachfolgern, durch sein Geist. Das ist also das entscheidende Kriterium für ein Einssein. Wir gehören zueinander, wenn wir zu Christus gehören. Darin liegt die ganze Spannweite, aber gleichzeitig ohne Grenze von geistlicher Einheit. Wenn jemand ablehnt, an Jesus Christus zu glauben, wenn jemand lügt, dass Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, dann können wir im Glauben mit ihm nicht eins sein. Wir können gute Freunde sein. Wir können viel mit ihnen unternehmen. Wir können auch in verschiedenen Sachen eine gleiche Meinung haben. Aber wir sind nicht eins im Glauben. Aber jeder, der an Christus glaubt, ist damit auch ein Kind Gottes. Er gehört dazu. Und das sollte es eigentlich möglich sein, dass wir eins sind. Wir können in Einzelfragen vom Glauben unterschiedlich sein, sogar gegensätzlich. Das sollte uns eigentlich nicht überraschen, weil wir sind halt hier noch auf der Erde und noch nicht im Himmel. Und so möchte ich zum Schluss kommen und noch eine kleine Übung mit euch machen. Ich möchte eins noch ein bisschen weiter brauchen hier. Wir haben hier ein paar rosa-rote Blätter. Kathrin, könntest du die rosa-roten Blätter auch noch verteilen? Sie müssen nicht auf die Rückseite schauen, die habe ich einfach übernommen. Aber sie entsprechen vielleicht dem, wo ihr seid. Es steht schon etwas auf eurem Lebensblatt. Auf der anderen Seite ist es leer und ihr könnt ihr ein grosses Eis drauf tun. Die keine Schreibe haben, da vorne hat es Filzstifte. Tut ein grosses Eis und nachher kommt ihr vor und hängt das grosse Eis hier an die Schnur. Jetzt muss ich da aufhören, wenn es dann gespannt ist. Ups! Ich habe schon gedacht, die Zeit jetzt fest. So, ist gut. Nehmen wir eins. Hast du mir noch ein Blatt?
Die sind bei der Kathrin.
Ja, die sind bei der Kathrin. Die zwei da hängen dürfen auch noch vorne und ein Blatt bringen. Ihr müsst gar nicht meinen, ihr könnt euch da hinten verstecken. Das geht nicht. Da hast du mir auch noch eins gegeben. Und für dich darfst du auch noch eins nehmen. Einfach ein Eis herentun. Und nachher da irgendwo immer aufhängen. Jetzt kann ich dafür nicht mehr hängen. Ja. Hat es jemand schon gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wer hat es nicht gebracht? Einundzwanzig, genau. Das entspricht etwa so, wie es unsere Gemeinde ist. Wir sind alle eins. Als Gemeinde sind wir auch wieder eins. Und Gott hat uns verschieden gemacht. Und das ganz bewusst. Er hat uns verschieden, er hat uns zusammengerufen, weil wir verschieden sind. Ganz bewusst. Damit wir aber auch seine Vielfalt und seine Kreativität können ausdrücken können. Und dass seine Vielfalt, seine Kreativität offenbar wird. Gott liebt es, wenn seine Gemeinde in Einheit zusammen sind. In einer ganz neuen Zahl. Und seht ihr den Reichtum? Wer kann die Zahl lesen?
Billiarden.
22. Ich muss nachschauen, Achtung. 22 kann ich nicht, aber 21 kann ich, das wären Trilliarden. 22 weiß ich nachher nicht. Wir sind 34 Mitglieder, oder? Also bei 33, 10 hoch 33 wären Quintilliarden oder Quinquilliarden. Das wissen wir nächsten Sonntag alle nicht mehr. Ich auch nicht. Es ist ein riesen Reichtum in einer Gemeinde. Eine riesen Vielfalt, eine riesen Kreativität. Und wenn wir die eins da drin tun, sind sie vorhanden überall. Gott sieht den Reichtum in seiner Gemeinde. Sehen wir ihn auch? Gestern oder vorgestern Morgen ist Johanna mit dem Lied gekommen, die über die Einheit redet. Und ich denke, wir nehmen das gerade mit, dann können wir das mal anhören. Die Worte lesen. Und ein bisschen darüber nachstudieren, was ich euch jetzt heute versucht habe mitzugeben. Merci. Jetzt weiss ich nicht, wo durch. Es ist, wenn man sich den Weg verbaut.
für das mächtige Wort von Gott, das du erlaubt hast, dass er durch dich zu uns bringt. Und was mir wirklich geblieben ist, unter anderem, ist dieser Reichtum, den wir haben durch die Einheit. Und was Urs uns gefragt hat, sehen wir auch den Reichtum? Oder sehen wir die Armut? Das ist eine geistliche Stellungnahme, die wir nehmen können. Das zu sehen, wie Gott es sieht. Und wir sind eine schöne Einheit hier. Und diese Einheit möchten wir teilen, dass diese Zahl noch größer wird. Noch größer wird. Also stellen wir uns doch die Frage, wer ist in meinem Umfeld? Welche Personen sind nah bei mir, in der Familie oder als auf den Sitzen natürlich? Oder gerade die Nachbarn oder mit Leuten, die wir zu tun haben im Geschäft, für die noch arbeiten, die paar, die noch nicht zu dieser Einheit gehören. Fragen wir doch den Heiligen Geist, der in uns ist, mit der Hilfe von Jesus, der mit uns ist und dank dem Vater, der über uns ist, dass wir den Mut haben und die richtige Einsicht, genau das Wort zu sagen, das Leben verändert und dass diese Einheit noch größer wird. Tiefer für uns und größer in Anzahl, denn Gott will, dass alle Leute gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das war so schön, auch die Einleitung von Hans Uhrli. Alle wollen Einheit. Alle versuchen, da was zusammen zu basteln in der Welt. Das ist unglaublich. Aber nur Gott und sein Wort ist die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich, hat Jesus gesagt. Niemand kommt zur Wahrheit, niemand kommt zur Einheit außer durch Jesus. Vielen Dank, Urs. Wir wollen beten. Ja, danke, dass du uns heute ermutigst, Heiliger Geist. Danke, dass du zu unseren Herzen redest. Und wir bitten dich, zeig uns in den nächsten Tagen genau, wo diese Personen sind, die zu dieser Zahl gehören, in unsere Stämme gehören oder in dein Reich und in dein Reich, ob sie dann bei uns sind oder nicht. Gib uns den Mut, gib uns die Kraft, sie anzusprechen oder sie auch ohne Worte anzusprechen, einfach mit Liebe, deiner Liebe, dass unsere Liebe überfließt, Ströme des lebendigen Wassers, die durch uns, durch deinen Heiligen Geist gewirkt sind, dass sie rausgehen und Leuten erquicken, dass sie merken, dass jeder, der dürstet, einfach kommen kann und das Wasser des Lebens nehmen kann, umsonst. Umsonst für uns, weil du den großen, großen Preis bezahlt hast. Und ich bitte dir, Herr, nimm von uns weg diesen Geist der Armut und diese Perspektive, dass es nicht geht und dass es fehlt vom Mangel. Denn wir sind Kinder des Allerhöchsten. Wir sind Söhne und Töchter des Königs der Könige. Wir sind Botschafter Gottes. Hilf uns, Herr, dass wir uns so auch verhalten, jeden Tag, und dass Leute glücklich werden, das auch zu haben. Ja. Wir bitten dich für unsere Geschwister, die nicht bei uns sind heute, ermutige sie, berühre du sie auch. Ja, danke für die Ströme lebendiges Wassers, die du über uns ausgießt. Amen. Amen. Wir singen noch zusammen jetzt das Gemeindelied Vater, mach uns eins. Mit dem Tonwechsel in den Liedern. Wir stehen auf und bitten Gott um seinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Shalom-Frieden. Amen. Hände gesegnete Woche und gönnt mit dem Herrn. Bis bald.